Liebes Publikum, herzlich willkommen zur Einführung zu unserem vierten Sinfoniekonzert. Mein Name ist Susanne von Tobin, ich bin Ihre Musikdramaturgin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und ich freue mich sehr, Sie jetzt auf eine kleine Reise mitzunehmen. Überschrieben haben wir das Programm als Dreiklangmenü, da im Mittelpunkt dieses Sinfoniekonzerts drei Komponisten stehen, deren jeweils um die Jahrhundertwende entstandenen Werke in besonderem Maße für die kulturelle Identität ihrer Heimat stehen. Zunächst möchte ich Ihnen gerne Georges Enescu, den Komponisten des ersten Werkes auf dem Programm, ein wenig näher vorstellen, ein Komponisten, dessen Werke noch viel zu selten in unseren Konzertsälen gespielt werden und über den wir alle noch viel zu wenig wissen. Enescus Schaffen als Komponist, Violinvirtuose, hervorragender Dirigent und Pianist, er spielte aber auch Cello, Klarinette und Flöte, sowie auch als Pädagoge, kennzeichnet den Beginn der ersten glanzvollen Ära eines nationalen Musiklebens in Rumänien. 1881 geboren, fiel er schon als Fünfjähriger durch seine ungewöhnliche musikalische Begabung auf. Bereits zwei Jahre später nahm er sein Violinstudium am Wiener Konservatorium unter anderem bei Josef Helmsberger und Robert Fuchs auf. Schon als Neunjähriger spielte er die Violinkonzerte von Niccolo Paganini und Felix Mendelssohn Bartholdy und 1894 konnte er sein Studium mit Auszeichnung abschließen. Noch im selben Jahr begegnete der 14-Jährige Johannes Brahms, dessen Werk ihn als Geiger und auch Dirigent nachhaltig prägen sollte. Johannes Brahms arbeitete regelmäßig mit Studentenorchestern und so hatte der junge Enescu das Glück, Brahms erste Sinfonie unter der Leitung des Komponisten zu spielen. 1895 führte ihn sein Weg dann nach Paris, um dort unter anderem Komposition bei Jules Massenet und Gabriel Fauré zu studieren. Nach dem Abschluss seines Studiums reiste er als Violinvirtuose durch Europa und unterrichtete in Paris, Siena und New York. Sein bedeutendster Schüler war Yehudi Menuhin, der ab 1927 bei dem unbegreiflichsten Talent seit Mozart, wie er seinen Lehrer Enescu ehrfurchtsvoll nannte, studierte und über diesen außergewöhnlichen Menschen, bedeutenden Musiker und seinen prägendsten Einfluss berichtete. In Ungarn und Rumänien, so schreibt Yehudi Menuhin in seinen Memoiren, sind die Nationalhelden Musiker. In Ungarn muss sich Zoltán Kodály diese Ehre mit Bartók teilen. Aber in Rumänien erfreut sich Georges Enescu der Verehrung seiner Landsleute ungeteilt und unumstritten. Und Menuhin teilte diese Bewunderung für Enescu, der für ihn viel mehr war als nur ein ausgezeichneter Geigenlehrer und künstlerischer Ratgeber, uneingeschränkt. Für mich war und blieb Enescu das absolute Maß, an dem gemessen andere und ich weit zurückblieben. Die vielfältigen Tätigkeiten ließen Enescu wenig Zeit zum Komponieren. So ist sein Werkkatalog überschaubar und die einzelnen Werke haben teilweise lange Entstehungszeiten. Zudem hat Enescu aufgrund seines phänomenalen Gedächtnisses einige seiner Werke nie oder nur skizzenhaft niedergeschrieben, sie existieren in seinem Kopf. Enescus erste Kompositionsversuche stammen aus seinen Pariser Studienjahren, von denen ihn insbesondere seine 1901 entstandenen rumänischen Rhapsodien nach ihrer Uraufführung am 23. Februar 1903 im rumänischen Athenäum in Bukarest schlagartig bekannt werden ließen, wenngleich ihre große Popularität Enescu später zunehmend zu einer Bürde werden sollte, verstellten sie doch den Blick auf das vielseitige Schaffen des bedeutendsten rumänischen Komponisten. Die rumänischen Rhapsodien stehen noch ganz im Bann der Nationalromantik. In ihnen werden gleichermaßen Einflüsse der nationalen Musikkultur, seiner rumänischen Heimat, wie auch kosmopolite Eindrücke, die er in Paris sammeln konnte, deutlich. Und sie zeigen Enescus künstlerisches Credo dieser Zeit. Nach Bartóks Vorbild erforschte er die rumänische Folklore und versuchte die volkstümliche Musik seiner Heimat so herauszuarbeiten, dass ihr Charakter nicht durch westlich geprägte Harmonien oder durch einen komplizierten Aufbau verloren ging. Dafür wählte er die durch Franz Liszt zu großer Popularität gelangte Form der virtuos überbordenden Rhapsodie. Diese gab der in der Romantik erwachten Sehnsucht nach Natur, Freiheit und nach dem unbeschwerten Leben einfacher Menschen auf dem Lande Raum, und der musikalische Gedanke konnte sich ohne feste Strukturen ganz frei entfalten. Und ebenso wie Liszt, der sich von der Musik Ungarns inspirieren ließ, hat George Enescu in seinen rumänischen Rhapsodien Rhythmen, Lieder und Tänze seiner rumänischen Heimat verbunden. Gerade die erste Rhapsodie, die extrovertiertere von beiden, lebt von ihrer fast schlichten Struktur. Wie improvisiert klingt das zu Beginn intonierte Volkslied »Ich habe einen Loi und will ihn versaufen«. Enescu hatten schon als Kind die sogenannten Lautari, das waren umherziehende Musiker mit Flöten, Geigen, Lauten und Klarinetten, Akkordeon und Zimbal, ganz besonders beeindruckt, und alle ihre melancholischen oder tänzerischen Melodien hatte er in sich aufgenommen. Zudem erinnert die kunstvoll ornamentierte Melodielinie, die sich im Orchestertutti in eine ekstatischen Volkstanz steigert, an die aus Siebenbürgen stammende traditionelle Deuna, deren rhythmisch freie Tempogestaltung Enescu zudem für seine Musik typisch gewordenen, ausdrucksstarken Parlando Rubato inspirierte. In kaum einem anderen Werk gelingt Enescu so vollkommen, den volksmusikalischen Geist durch die Brille der Spätromantik zu vermitteln, quasi als Import-Export-Spezialist den rumänischen Tonfall im klassischen Gewand in den Westen und die westliche klassische Musik in den Osten zu transportieren, was letztlich seinen Ruf als Neubegründer einer rumänischen Nationalschule zementierte. Sergei Rachmaninow, dessen zweites Klavierkonzert im Anschluss an die rumänische Rhapsodie erklingt, vermochte mit seinen ersten Werken, die ganz der vorherrschenden, schwerblütigen russischen Ferndes-Jegle-Ästhetik entsprachen, alle in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, bis er 1897 mit der Uraufführung seiner ersten Sinfonie Publikum und Kritiker gegen sich aufbrachte. Das Werk wurde als zu modernistisch, als banal und armselig und in seiner Harmonik als krankhaft pervers abgelehnt. Rachmaninow war über den katastrophalen Misserfolg, der mit wenigen Ausnahmen sein ganzes Leben überschatten sollte, so erschüttert, dass er in schwere Depressionen verfiel, jegliches Selbstvertrauen verlor und fast 4 Jahre lang keine Noten mehr zu Papier bringen konnte. Die Krise vermochte er nur mit Hilfe einer Hypnosebehandlung durch den Nervenarzt Dr. Nikolai Dahl, einem großen Musikliebhaber und einer Koryphäe auf dem Gebiet der Psychoanalyse, zu bewältigen, der ihm, so berichtete Rachmaninow, immer wieder mit denselben Worten suggerierte, dass er wieder komponieren und ein Klavierkonzert von herausragender Qualität schreiben werde. Rachmaninow nahm im Herbst 1900 die Arbeit auf und vollendete im April 1901 sein liebevoll als Rach II in die Musikgeschichte eingegangenes Opus 18, das er aus tiefer Dankbarkeit dem Arzt widmete. Die Moskauer Uraufführung am 27. Oktober 1901, bei der Rachmaninow selbst den Solopart übernahm, sollte für ihn zu einem triumphalen Erfolg werden. Die schwelgerischen Melodien und der überaus virtuose Klavierpart vermochten das Publikum auf der ganzen Welt zu begeistern und bedeuteten für Rachmaninow den internationalen Durchbruch als Komponist. Dennoch vermochte er gerade mit diesem Werk die Musikwelt auch zu polarisieren. Rachmaninow selbst bekannte sich zu den Emotionen, der Schönheit, Leidenschaft, Liebe oder Bitterkeit, die in seinen Werken als Sprache seines Herzens Klang geworden sind. Und nicht zuletzt deshalb eilte ihm schnell der zweifelhafte Ruf eines virtuosen Salonromantikers voraus, dem die ernste Musikwelt mit Skepsis begegnete. Auch wenn die Anlage des Konzerts auf den ersten Blick geradezu schablonenhaft traditionell erscheint, wird auf den zweiten Blick deutlich, worum es Rachmaninow wirklich ging, um den alles beherrschenden Ausdruck und die Suggestivkraft des melodischen Einfalls. Und während für uns heute das zweite Klavierkonzert zum Inbegriff des romantischen Klavierkonzerts geworden ist, hatte es neben dem legendären Cis-Moll-Präludium das Zeug, zahlreiche Spötter zu Höchstleistungen herauszufordern, die sich in Zeiten der Zwölftonmusik und der neuen Sachlichkeit von dem scheinbar vordergründigen Schönklang und der virtuosen Sentimentalität mit Grausen abwandten und Rachmaninows Musik vorschnell als kitschig und trivial abtaten. Selbst Kollegen sparten nicht mit Kritik, während Igor Strawinsky ätzte: Ich schätze diesen Mann außerordentlich, er hat grandiose Filmmusik geschrieben, etikettierte Richard Strauss Rachmaninows Werke schlicht als gefühlvolle Jauche und George Bernard Shaw desklassierte ihn zu einem Vulgärtöner. Zu den immer wiederkehrenden Vorurteilen bei der Rezeption von Rachmaninows Musik gehört auch die von Strawinsky kolportierte Behauptung, sie würde zu sehr nach Hollywood klingen. Gewiss, Rachmaninow war vor den Auswirkungen der Oktoberrevolution zunächst nach Stockholm und dann in die Vereinigten Staaten geflohen, doch im Gegensatz zu anderen russischen Emigranten wie auch Igor Strawinsky hat er nie die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt und ist, so betonte er immer wieder selbst, in seinem Wesen, seinem Status und seiner Musik immer Russe geblieben. Anders als Enescu hat er sich nie darum bemüht, national zu sein, sondern er bringe nur das zu Papier, was er in sich höre. So sagte er 1941 in einem Interview: Ich bin ein russischer Komponist und meine Heimat hat mein Temperament und meine Anschauungen geprägt. Meine Musik ist Ausdruck meines Temperaments und also ist sie russische Musik. Während Rachmaninow in der Sowjetunion aufgrund seiner Übersiedlung in die USA als Dissident und Abtrünniger verunglimpft wurde und man seine Werke mit Nichtachtung strafte, wurde er in den USA zwar offen aufgenommen und konnte als Komponist, Pianist und auch Dirigent grandiose Erfolge feiern, als einen der ihren konnten sie ihn aber nie betrachten. Sein asketisches Auftreten, seine harte Selbstkritik, seine Wortkargheit und seine Podiumsangst vermochten so gar nicht dem Bild gerecht zu werden, was man von einem glamourösen Künstler hatte. Ebenfalls um die Jahrhundertwende komponierte Jean Sibelius seine wegweisende erste Sinfonie, in der der zeitgenössische Hamburger Kritiker Ferdinand Pfohl ein Werk von ungehemmter Kraft, leidenschaftlicher Lebhaftigkeit und erstaunlicher Waghalsigkeit erkannte. Ein Werk, das neue Wege vorzeichne und wie ein berauschter Gott, der vorwärts stürmt, sei. Bereits im Frühling 1898 hatte Sibelius begonnen, das Werk in Berlin zu planen, ein erster programmatischer Entwurf wurde jedoch verworfen und fand keinen Eingang in die spätere Partitur. Da Sibelius während seiner gesamten Schaffenszeit sowohl Sinfonien als auch Tondichtungen geschrieben hat, also zwei Genres bediente, die vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen der Vertreter der neudeutschen Schule um Franz Liszt und den Konservativen um den Sinfoniker Johannes Brahms als miteinander vollkommen unvereinbar galten, kam immer wieder die Vermutung auf, dass auch seinen Sinfonien insgeheim Programme zugrunde liegen müssten. Doch dem widersprach Sibelius entschieden. Meine Sinfonien sind Musik, die als musikalischer Ausdruck ohne jedwede literarische Grundlage erdacht und ausgedrückt worden ist. Ich bin kein Literaturmusiker. Für mich fängt die Musik dort an, wo das Wort aufhört. Vollendet wurde Sibelius' erste Sinfonie in einer politisch brisanten Situation. Finnland, das erst 1917 zu politischer Unabhängigkeit gelangen sollte, diente seit dem 13. Jahrhundert Schweden und Russland als ständiger Spielball. Erst im 19. Jahrhundert begann das Land durch die Veröffentlichung des Nationalepos Kalevala seine Identität zu finden, ein Werk, von dem sich auch Sibelius zweifelsohne zahlreiche Inspirationen für seine Kompositionen holte, ohne dass er jedoch genuin folkloristische Elemente verwendete. Der Arzt Elias Lönnrot hatte für die Kalevala zahlreiche finnische Runengesänge gesammelt und zu einem eigenen Kunstwerk zusammengeführt und wurde damit zum Wegbereiter der finnischen Literatursprache. Zar Nikolaus II. Nun versuchte mit seinem Februarmanifest 1899 die Autonomie Finnlands einzuschränken. Dies befeuerte die finnische Unabhängigkeitsbewegung und der Patriot Sibelius antwortete mit mehreren Protestkompositionen, darunter 6 Tableaus, die die Geschichte Finnlands illustrierten und vollkommen unmissverständlich die Brutalität der russischen Eroberer bloßstellten, sowie auch seine berühmte Tondichtung Finlandia. Eine dieser Protestkompositionen war der Gesang der Athener, die zusammen mit der E-Moll-Sinfonie am 26. April 1899 ihre Uraufführung erlebte. Schon der Gesang der Athener versetzte das Publikum in Begeisterung, die Kritiker jedoch sahen in der Sinfonie das bedeutendste Werk, das Sibelius je geschaffen habe. Doch der Komponist war mit dieser ersten Fassung nicht zufrieden und begann sie im Frühjahr 1900, nachdem seine Tochter Kirsti überraschend verstarb und seine Frau Aino in tiefe Depressionen verfiel, für eine Europatournee zu bearbeiten. Wie genau die Urfassung des Werkes geklungen hat, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Die Partitur ist bis heute unauffindbar. Die revidierte Fassung wurde schließlich nach ihrer Berliner Uraufführung am 18. Juli 1900 ein so großer Erfolg, dass sie Sibelius internationalen Durchbruch besiegelte. Stilistisch knüpft die hochpathetische Sprache an die Tradition der Spätromantik an. Die expressive Melodik und Verwendung des schweren Blechs erinnern an Tschaikowskis 6. Sinfonie, die bereits 1894 in Helsinki zur Aufführung kam. Sibelius zeigt sich, wie auch in seinen späteren Sinfonien, als ein sehr überlegter Künstler, der im Spannungsfeld unterschiedlicher musikalischer Strömungen von der Spätromantik über den Impressionismus, Neoklassizismus bis hin zur Atonalität seinen ganz individuellen, singulären Stil entwickelt hat.